Okay, Lukas 15 müsste man jetzt sein. Wo bin ich denn? Ja, heute geht es um das Verlorene und das Gefundene und das Gesuchte. Jesus räumt weiter auf mit der Religiosität. Ja, und lass uns lesen. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder. Ne, Zöllner und Sünder, so, das waren die Leute, die in der Gesellschaft absolut nicht angesehen waren. Ne. Zöllner waren Betrüger. Ne. Ich würde jetzt Beispiele bringen von der Kultur heute, aber ich mache es nicht. Es sind fremdenfeindlich vielleicht oder so, aber ne, halt Menschen, denen man nicht vertrauen konnte, so wie auch die Hirten, ne, die damals als letztes galten, so, und die Sünder, all die Leute, die man auf der Straße anguckt und die nicht gesellschaftsfähig sind oder die Tätigkeiten ausüben oder Dinge tun, die ja anstößig sind, ne? Sünde. So, halt die Menschen, die wir heute auch in der Vielzahl hier haben, überall. Ne? So, heute würde man sagen, die Asozialen oder was auch immer, die Penner, ne? Die Prostituierten, so, und die Leute, die abhängig sind von Drogen und Alkohol und sonst was und ihr Leben einfach weggeschmissen haben. Ne? Menschen, die einfach nicht fähig sind, sich zu integrieren in der Gesellschaft. Einfach, weil sie ja zu viel Last haben in ihrem Leben, zu weit gegangen sind oder ja, einfach ja nicht die Möglichkeit hatten, Wahrheit und Licht und Gott zu erkennen. Und hier ist halt schön zu sehen, unser Christus halt, unser Schöpfer, der uns gemacht hat, uns Menschen, und der noch mehr Übel an uns selber sieht, weil er in die Herzen, die Gedanken gucken kann, so als wir selber in uns sehen. Wir Menschen kommen uns eigentlich immer, auch wenn wir als Christen vielleicht manchmal falsche Demut haben oder sowas, oder ja, das falsche Wort, aber uns selbst mehr geißeln, ah, ich bin so schlecht und ich bin so mies, aber trotzdem mögen wir uns. Ja. So, und jeder Mensch liebt sich selbst. So, auch wenn das manchmal verdrängt. So, ne, aber das Christus halt Gott, der jede Sünde kennt, jeden Gedanken kennt. Selbst das, wofür ich mich schäme, irgendwelche Gedanken, denen ich nachgegangen bin, ne, er kennt das alles. Er sieht, wie pervers und wie krank ich bin als Mensch. Ne. Und trotzdem sitzt er mit uns zusammen, so wie er hier mit den Sündern und Zöllnern sitzt. Ne. Trotzdem kommt er zu uns und setzt sich zu uns und will Anteil haben in unserem Leben. Und das ist der Unterschied zu ihm und die damaligen Geistlichen. Die damaligen Vertreter Gottes auf der Welt, die man anfassen und sehen und hören konnte mit Augen und Ohren. Die Priester und Diener, so am Tempel und an dem Volk. Es pflegten sich aber ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Das war damals absolut nicht in. Ja. War ein No-Go. Sich mit den Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben und nicht heilig oder gerecht leben können, sehen zu lassen. Und das ist eben der Unterschied zwischen Religiosität und Glaube. Das, was du Christus uns lehrt als Jünger Jesu, da in das Bild, in das er uns verwandelt, nämlich das Herz des Schöpfers zu kriegen, zu sehen, der Mensch an sich, jeder Einzelne hat Wert. Jeder einzelne Mensch ist individuell wertvoll für Gott. Und darum geht es heute. Und Christus bringt jetzt drei Gleichnisse, um irgendwie die Augen für die Pharisäer aufzumachen. Und all die Menschen, die dort die Menschen richten und sagen, ich bin was Besseres. Oder die sind schlecht. Und sagt, versucht ihnen zu erklären, okay, der Schöpfer selber, der auf seinem Thron sitzt, wie sieht er die Menschen an und wie ist sein Herz? Ne? Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, dann ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sag euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Ja. Das ist eine ganz andere Denkweise. Auch eine ganz andere Sichtweise, die Christus hier bringt und hat für die Menschen. Ja. Da geht es weder um gerechte Menschen oder ungerechte Menschen. Da geht es auch nicht darum, wie Gott die Menschen definiert und ansieht, sondern ob sie ihr Leben hinkriegen oder nicht. Ja. Sondern hier geht es darum, dass Christus sagt, da ist Freude im Himmel. Der Himmel freut sich, wenn ein Sünder, den man so ablehnt als Gerechter, wenn ein Sünder sich umdreht zu seinem Schöpfer und sagt: Vergib mir meine Sünden, ich laufe jetzt mit dir. Als über 99, die gerecht leben, ne, und alles richtig tun vor Gott, Männer und Frauen Gottes, da freut sich der Himmel nicht drüber. Ne. Und das muss uns klar sein, dass Gott zeigt mir das momentan immer und immer wieder auf unterschiedliche Art und Weisen und bringt mir neue Tiefe in Sache Nächstenliebe. Ja. Worum es Gott eigentlich wirklich geht. Ja. Und ich habe das gemerkt in den letzten Wochen, meine Gerechtigkeit und meine Heiligkeit und mein Wandel mit Gott und mit Menschen und mein Wandel in Richtung Gott, ist total wichtig, ist ein Befehl Gottes: Seid heilig, denn ich bin heilig. Ne? Aber das allein reicht halt nicht, um hier auch die Freude in Gott zu finden, um Sinn zu sehen auf Dauer. Irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach unzufrieden wirst und merkst, so, dass darum geht's nicht, es ist es nicht. Es fehlt was. Ne? Und es macht absolut keinen Sinn, meine Heiligkeit und Gerechtigkeit hier, wenn es in meinem Leben nicht um andere Menschen geht. Denn egal wie gerecht ich auch hier werde oder lebe, ich komme in den Himmel wie jeder andere durchs Feuer. Und werde verherrlicht. Aber trotzdem ist es wichtig für mich persönlich, weil ich unter meinem Gott stehe, heiligen Wandel zu haben und gerecht zu leben. Das Richtige und Gute zu tun, das, was der Erbauung dient für andere, auch für mich und meine Familie, ist mir ein Herzensanliegen, weil der Heilige Geist in mir wohnt und ich Christus ähnlicher werden will, weil ich immer mehr das Böse hasse und das Gute liebe. Und das ist was Wundervolles, aber wenn das mein Glaube ist und mein Sinn des Christseins, dann bin ich verloren, nicht besser als der Pharisäer und Schriftgelehrte. Ja. Nur, dass wir hier gerecht sind, das ist nicht der Sinn, warum wir da sind. Und Gott guckt darunter und die 99 gerechten Schafe, da freut er sich auch drüber, ist ja klar. Die Schafe, die in seiner Herde bleiben und sagen: Du bist mein Gott, ne, und dir vertraue ich und dir folge ich, aber, ne, ich meine, nachher werden wir den verlorenen Sohn sehen, ne, das Gleichnis, und mit dem Bruder und ich muss darüber nachdenken. Für mich ist es ganz normal, dass meine Kinder bei mir zu Hause sind. Würde aber eins abhauen und würde wiederkommen, wäre ich total freudig und happy drüber, ne? Und so ist es halt auch hier. Es ist nicht der Mensch hier in dem Gleichnis, der Gott sucht, sondern es ist der Mensch, der abhaut von Gott oder entfernt ist von Gott. Und Gott ist es selber, der aufsteht und sich auf die Suche macht, bis er es findet und zurückbringt. Ne? Kannst du dir das vorstellen, wie wertvoll du bist, dass der Himmel und die Engel und dass Gott auf dem Thron sich freuen, als du dich entschieden hast, Christus nachzufolgen? Als du dich als Mensch entschieden hast, ganz bewusst: Ich nehme das Opfer an und ich werde jetzt dich als Herrn nehmen und dir folgen. Dass im Himmel eine Party war für dich, individuell. Dass dieser große Schöpfer, der so mächtig und heilig ist und allwissend, ne, dass er lächelt und sich freut, ne. Über mich, Kasper, ne. Und daran erkenne ich, und ich muss zwar darüber nachdenken, wie sehr freue ich mich, wenn ich höre, der oder die hat sich für Christus entschieden. Ne? Daran kann ich auch sehen, wie viel Wert ein Mensch in meinen Augen hat oder in meinem Herzen hat. Ne? Der Himmel weiß das zu schätzen und auch die Engel lernen uns die Gnade Gottes. Das steht irgendwo. Und das ist wundervoll. Und wir sollten genauso diesen Blick suchen, so den Wert von jedem Menschen zu sehen und zu sehen, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt, dass er nicht will, dass nur einer verloren geht, auch wenn er weiß, dass viele ihn ablehnen. Ne? Er bringt noch ein zweites Gleichnis, um das zu verdeutlichen. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet. Eine Drachme war griechische Währung, so ungefähr ein Denar, habe ich gelesen. Ist so ein Tageslohn ungefähr. Kommt natürlich darauf an, welchen Job du hattest, so, ne? Aber sagen wir mal, ist eine Menge Geld. Und das hier scheint so eine Einzimmerbude zu sein, habe ich gelesen. Die hatten kein Fenster. Ne? Also kommt sie und sagt, Mann, wo habe ich denn das hingelegt? Mein Geld ist weg. Ne? Und ich kenne das. Ne? Wenn du irgendwas verlierst, bei mir ist es meistens so, ich lege irgendwas irgendwo hin, wo ich es auf jeden Fall wiederfinde. Deswegen lege ich es dorthin. Ne? Und dann brauche ich es und ich denke so, wo war denn der Ort, wo ich es hingelegt habe? Ne? Und du fängst überall an zu suchen, machst sogar die Kissen vom Dings auf, ne, bis du irgendwann da stehst und sagst, wo habe ich noch nicht geguckt? Ne? Gesundheit. Weißt du, und dann freust du dich, wenn du es endlich für dich in der Hand hast. Ne? Ich habe übrigens heute beim Nachdenken entschieden, das nächste Mal, wenn ich irgendwas irgendwo hinlege, wo ich es wiederfinden soll, ne, dann werde ich denken, okay, wo würde ich jetzt allererstes anfangen zu suchen und da lege ich es hin. So, ne? Ist vielleicht ein bisschen weiser. Aber zurück zum Text. Ne? Christus kommt hier und die Pharisäer sind da, ne, eigentlich die ihr Leben um Gott bauen. So, und was für Tolles. Ne? Die über Gott nachdenken und sich da investieren, auch in der Öffentlichkeit. Ne, aber sie sitzen da und sie sehen nur ihren Glauben. Ne? Nur ihre Überzeugung. Und untereinander gefallen sie sich vielleicht, ne, aber sie haben überhaupt keinen Bezug mehr zur Menschheit. Und dafür ist ja der Gottesdienst erschaffen worden, um den Menschen zu dienen. Auch der Lobpreis und unsere Gebete, auch das Gottes Wort, alles hat Gott uns geschenkt für uns. Und natürlich komme ich in den Lobpreis und will Gott anbeten. Will ihm dienen und ihm Ehre geben und ihn kennenlernen. Aber trotzdem darf ich nicht vergessen, und das sieht man im Alten Testament wunderbar, womit ich Gott wirklich ehre und diene und liebe, ist, wenn ich den Hilfsbedürftigen helfe. Mich investiere in meine Brüder und Schwestern. Das ist ein angenehmer Sabbat, ein angenehmes Opfer. Ne? Steht im Jesaja. Ein Wohlgeruch für Gott. Ne, das gibt ihm wahre Ehre. Und zeigt, dass ich ihn wirklich liebe. Und wenn der Gottesdienst nur noch darum dreht, wovon ich selber überzeugt bin, wo ich mich wohlfühle, dann verliere ich den Kontakt zur Außenwelt. Hatte vor einer Woche erst ein Gespräch mit einem Bruder hier aus Görlitz aus einer anderen Gemeinde, der gesagt hat, ja, meine Gemeinde macht am Sonntag auf für 2 Stunden, da gibt es Gottesdienst, und dann geht die Gemeinde wieder nach Hause. Ansonsten ist das Gebäude zu. Und ich höre das und ich bin da so traurig drüber, weil man sagt doch, wir haben überhaupt keinen Kontakt mit der Außenwelt so. Wir wollen das schon, aber ist halt kein Raum dafür da. Ne? Und er würde gerne ein Projekt machen, um Familien einzuladen zu einem bestimmten Tag in der Woche, um irgendwas zu machen, um, ne, Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber das ist so kompliziert da, das geht über bestimmte Wege und Ämter und Menschen und naja, das zieht sich halt über ein halbes Jahr hinaus, um dann eine Entscheidung zu hören, ob das ja oder nein. Ne? Die Kirche bleibt zu. Ne, und da kann man nur auf die einzelnen Glieder hoffen, dass die in ihrem Alltag Licht sind und Gott bringen und Menschen erreichen. Ne? Aber auch da, das ist so ein Punkt, wo ich sage, so, okay, da ist man total am Eigentlichen vorbei. Ja. Da hat man total verpasst, worum es Gott eigentlich wirklich geht und warum wir überhaupt noch hier sind in dieser Welt. Ja. Und wir sind so, der Mensch an sich ist so kostbar für Gott, dass er alles ausfegt und ausräumt. Ja. Er ist der, der sich Mühe macht und er ist der, der alles bezahlt hat am Kreuz. Ja, und es ist schrecklich, wenn ich irgendeinem Menschen durch meine Nichtliebe, mein Nicht-Investieren, dadurch seine Wertlosigkeit eigentlich gebe. Oder sag so, du bist mir nicht wert, mich zu investieren in dich. Ich baue lieber schön in meinen Glauben, in meine Schönheit. Wir müssen es auch übertragen, weil auch für uns als Wiedergeborene, hier geht es um die Errettung an sich, ne? So ein, dass der Himmel sich freut, so ein, wenn ein Sünder Buße tut. So ein, ne? Wenn ein Mensch sich umdreht und sagt, Gott, ich komme jetzt zu dir, Jahwe, und ich bin dein und du bist mein. So ein, aber ne, für uns gilt das ja auch, die Buße, dieses Umdrehen vom Falschen zum Guten, das muss geprägt sein in einem christlichen Leben. Ne? Der wahre Jünger Jesu tut nicht einmal Buße, sondern der tut täglich mehrmals Buße. Ne? Und wessen Leben geprägt ist von dieser Entscheidung, sich umzudrehen und wieder zurück zu Gott zu kommen, das ist ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist drin ist und die Sohnschaft bestätigt, die Kindschaft. Ne? So, denn wie man das Mittwochs gerade, weil wir durch Römer gehen, immer wieder lesen gerade, die Gerechtigkeit ist zu nichts nütze, außer, also das Gesetz ist zu nichts nütze, außer uns zu zeigen, wir haben verloren. Ne? Wir schaffen es nicht. So, und deswegen dürfen wir jetzt die Gnade annehmen und müssen die Gnade annehmen. Ja. Und dann sind wir gerecht in Gott. So, und es ist wichtig, dass man das nicht vergisst, auch als Christ. So, manchmal, wenn es einfach schlecht läuft und man die Dinge tut, die vielleicht nicht nützlich sind oder Dinge in seinem Leben hat, die einen beherrschen und man lässt sich beherrschen. Ja. Oder man ist hart geworden und kalt in seinem Herzen, ne, und Gott ist eigentlich egal geworden, ne, diese persönliche Beziehung. So ein, dann sich nicht hinzusetzen und zu heulen und zu sagen, ja, ich bin hartherzig und schlechter Christ, vielleicht bin ich verloren, vielleicht habe ich gar keinen Heiligen Geist, sondern dann umzudrehen und zu sagen, ja, aber so muss es nicht mehr sein, denn der Gott, den ich mich anvertraut habe, so mit meinem Leben, für den bin ich wertvoll, so wertvoll, dass er alles bezahlt hat, was er konnte. Er sitzt da und kommt mir entgegen und er ist da und wartet auf mich, so dass ich mich umdrehe und auf ihn baue und vertraue. Und das ist wichtig, ansonsten sitzt man christlich oder geistlich depressiv da, und fällt nur noch weiter in den Dreck und in den Sumpf und in Sünde. Ja. Und das ist dieser Kampf, den wir haben und da muss uns klar sein, den müssen wir führen. Und wenn ich mich gehen lasse, dann ist es so eine Art geistliche Depression, auch die füge ich mir zu. Das ist nicht Gott. Das ist auch keine Krankheit oder irgendwas, sondern das bin ich, der da sitzt und aufgibt und sagt, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ich werde das nicht. So. Und das ist eben der Punkt, wo der Mensch erkennen muss, auch jetzt mit dem Heiligen Geist und mit diesem neuen Leben und Christus in Kraft, kann ich Gott nicht gefallen? Außerhalb von Jesus. Und auch wenn mein Herz noch so stark ist in meinem Wollen, gerecht zu sein, werde ich es nicht hinkriegen. Weil ich einfach gerade der bin, der ich bin, und ich kann nicht jemand anderes sein. Aber morgen bin ich schon ein bisschen mehr wie Christus. Und übermorgen bin ich noch ein bisschen mehr, solange ich an ihm bleibe. Und das ist der Punkt, ich darf mich nicht hinsetzen und trauern, sondern ich muss aufstehen und mich freuen. Ja. Und diese Freude im Glauben ist wichtig und die zeigt mir auch so, wie sehr freue ich mich an Gott. Wieso freue ich mich an meine Errettung, an dem Wert, den ich habe für ihn? Wie viel Freude finde ich in meinem Glauben? Ja. Und daran kann ich auch festmachen, wie real Gott gerade in meinem Leben ist und wie sehr ich die Liebe überhaupt sehe und wahrnehme. Freude im Glauben ist elementar und das gehört dazu. Und Freude im Glauben bedeutet nicht Freude zusammen im Bibellesen und Freude zusammen im Beten und Freude zusammen im Dienen oder sonst was. Freude im Glauben ist, dass man einfach sich freut, so wie es gerade ist. Da zu sein. Und in Erwartung, das zu nehmen, was Gott einem gibt. Freude nicht aus Werken, sondern Freude einfach aus dem Leben. Und das ist eine Sache, die Gott uns schenken will, weil wir das so brauchen. Der Himmel freut sich, Gott freut sich und erst recht sollen wir uns freuen. Wenn diese Freude nicht da ist, dann wird es Zeit umzudrehen. Und mit Hilfe von Gott irgendwie einen Weg zu suchen, dass man zu dieser Freude kommt. Und das tut man, weil es sein Wille. Ja, und manchmal geht das sofort und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Und er fängt an mit dem dritten Beispiel. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen, der sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Die kennen wir alle, ne? So das Gleichnis. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir wissen auch alle, worum es geht, denke ich. Ich werde da jetzt auch versuchen, nicht zu groß jetzt reinzugehen. Aber ich will bei dem Punkt heute mehr bleiben, warum Christus die Geschichte überhaupt bringt. Ne? Und hier ist halt dieser Sohn, für dich sage ich es nochmal, der halt sein Erbe schon will, obwohl der Vater noch lebt. Das ist eigentlich untypisch. Hat auch gar kein Recht zu. Aber der Vater liebt ihn und er sagt, okay, ich lasse dir deine Entscheidung. Ja. Genauso wie Gott uns die Entscheidung lässt, ob wir mit ihm gehen wollen und leben wollen in seinem Haus oder nicht. Ja. Ob wir in seinem Land, das er uns zum Segen gibt, bauen wollen und in seinem Tempel oder ob wir in ein fremdes Land wollen, wo wir denken, da geht es uns besser. Da sind wir sicherer. Da werden wir reicher. Und er kriegt sein Geld und ja, ist halt ein Teenie, ne? Verschwendet es für Huren und fürs Trinken und für all diese Vergnügen und Essen und Trinken, was man so machen kann als Mensch. Ja, lässt man richtig die Sau raus. So ein schickes Auto, großes Dings. Und nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Und hier kommt eben das, der Mensch damals im Garten Eden hat gesagt, mir wird so viel besser gehen, wenn ich von dieser Frucht esse. Ich werde so viel mehr sein. Ich werde gottgleich sein. Ich werde selbst bestimmen und sehen. Ich werde Dinge machen, die so nicht möglich sind. Das wird viel besser. Ne? Und Gott hat gesagt, okay, den Baum habe ich dir zur Wahl gegeben, weil ich dich liebe. Und der Mensch war draußen und das lief nicht so wie geplant. Und wenn du Menschen kennst im Umfeld, die um gottlos leben und ungerecht sind, obwohl sie sagen, sie sind Christen und denen geht's gut. Ja, bis zu einem gewissen Maß, aber dann irgendwann kommt halt die Hungersnot. Wir sollen uns nicht neidisch sein auf die Ungerechtigkeiten, die Gottlosigkeiten der Welt, weil es da klappt. Wir sollen lieber vertrauen in Einfalt, dass Gott uns im Endeffekt belohnt. Und so trifft hier das Leben auf ihn, das Geld ist weg, die Hungersnot ist da und er kann es nicht beeinflussen. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Das Schlimmste für die Juden. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Ja. Vergessen, was für Schoten das waren. Gummi, nee, ah, ist egal. Ja, waren jedenfalls sind die ungenießbar für Menschen, also. Wirst du nicht wirklich satt. Und er sitzt jetzt da und sitzt in der absoluten Unreinheit. Das Schwein ist das unreinste Tier von allen unreinen Tieren. Und er sitzt da und bewacht die Unreinheit, damit es gepflegt ist und zu fressen hat. Und er sitzt da und sieht das Niedrigste und sagt zum Mann, den geht's besser. Ich wünschte, ich wäre ein Schwein. So, und er sitzt da und er verhungert. Und so verhungert auch der Mensch außerhalb von Gott. Ja, im Geistlichen. Und es ist so wichtig, dass die Menschen in Gottes Haus wiederkommen. Und es ist so wichtig, dass die Menschen geistliches Brot kriegen und Wasser, das satt macht. Weil die Menschheit verhungert. Weil dieser geistliche Tod durch Adam und Eva, der herrscht immer noch. Und das muss ich sehen als Mensch. So, die Menschen brauchen Gott. Und du kennst bestimmt genug Leute, die krank sind oder die Probleme haben und hilflos sind in ihrer Hilflosigkeit. Und das ist eben der Punkt, wo Christus reinkommen möchte, um zu retten. Und da müssen wir beten und manchmal auch fasten. So ein Opfer bringen, so ein uns selbst sterben, um Menschen zu segnen. Die Menschen wollen nicht dort sitzen und verhungern, aber wenn keiner kommt und ihnen erzählt, können sie auch nicht gerettet werden, sagt Paulus. Wie sollen die Menschen glauben ohne Predigt? Und so ist es. Wir sind ein Ort, wo viele Nichtchristen hinkommen, aber heute so beim Nachdenken habe ich gedacht, ja, und man kann auch ins andere Extrem gehen und es ist genauso sinnlos, die Türen zu öffnen und Gott schickt ganz viele Gottlose, aber es ist kein Christ da, der redet. Oder reden will. Ne? Wo ist das besser? Da können wir auch die Türen zumachen. So, und draußen kriegen die Leute auch Kaffee. Vielleicht nicht so billig. Ne? Und so ist es halt wichtig, dass wir ein Herz kriegen, Liebe kriegen für unsere Nächsten. Das ist einfach. Ohne das ist alles, was wir tun, sinnlos. Ne? Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, aber mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ja. Den Sklaven von meinem Vater ging es besser als ich hier. Ja. Das ist eine mutige Entscheidung. Ist auch eine selbstsüchtige Entscheidung, weil er den leichtesten Weg wieder nimmt. Ne? Das ist die Adresse, die ihr noch kennt. Ja, vielleicht kriege ich da Arbeit. Ne? Aber im Endeffekt ist die richtige Adresse. Aber er kommt halt hin und erwartet nichts. Nur die Hoffnung, dass er nicht verhungert. Ne? Er will am Leben bleiben. Da ist nichts Heiliges oder ich liebe meinen Vater und ich vermisse meine Familie und möchte ein guter Sohn sein und Buße tun von meiner Sünde oder so, sondern dieser Mensch ist immer noch egoistisch und denkt nur an sich. Ne? Und er kommt nicht zu seinem Vater demütig und hat vor zu sagen, ich habe gesündigt vor Himmel und vor dir und bitte vergib mir meine Sünde und nimm mich an. Oder vergib mir zumindest wenigstens. Ne? Sondern ich. Und er machte sich auf und er ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, da sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief und er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Damit hat er nicht gerechnet. Das hier ist Gott. Christus beschreibt hier Gottes Sicht und Gottes Herz. Und dieser Vater, der steht am Zaun und wartet. Das ist Gott, wie er liebt und wie er den Menschen sieht. Und für ihn gibt es keinen größeren Sünder. Für mich gibt es größere Sünder. Für mich gibt es Menschen, vor denen ich Angst habe. Für mich gibt es Menschen, die ich nicht mag. Menschen, die nerven. Oder Menschen, die mir zuwider sind. Zu bösartig oder zu vulgär oder was auch immer, die ich versuche zu meiden oder so. Ne? Oder wo ich bewusst oder unbewusst gar nicht erst hingehe oder so. Ne? Das ist halt der Blick, den auch die Pharisäer und Schriftgelehrten haben, den Jesus lockern möchte. Ne? Er zeigt ihnen einen anderen Blick auf Menschen. Und der Vater wartet auf jeden Menschen. Nun, kaum hat der Vater den Sohn gesehen, rennt er. Kannst du dir Gott vorstellen, wie er rennt? Kannst du dir Gott vorstellen, wie er lacht und sich freut und tanzt? Das ist gleich ein Gott, der Party macht, ne? Und das ist der Gott, dem wir lieben und dem wir dienen. Und wir dürfen das nicht vergessen, Gott kam auch uns entgegengerannt mit Freude. Ein Gott, der uns berührt, ein Gott, der uns küsst und der sagt, willkommen. Dieser Vater hier sagt kein einziges Wort, habe ich dir doch gesagt. Oder du nichts nutzt oder was auch immer. Ne? Ist dumm gelaufen, ne? Weißt du, sondern dieser Gott kommt einfach und rettet. Aus der Welt heraus. Von der Hungersnot her. All den Sorgen und all der Hilflosigkeit. Kommt er, umarmt und bringt uns zurück nach Hause. Und das ist die Botschaft, die wir verbreiten müssen, einfach. Es sind so viele Gelegenheiten. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt. Gegen Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinem Knecht: Bringt das beste Festgewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und lasst uns fröhlich sein. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Okay, los, Party hier! Ne? Aber das war genau das, was wir hatten. Wir kamen auch zu dem Punkt, wo wir offene Augen hatten, erkannt haben, ich bin hier nicht zu Hause, ich brauche Gott. Ich will Veränderung. Ich werde nicht satt in diesem Leben hier und es macht keinen Sinn von dem, was ich alles sehe. Und weißt du, und wir kamen zu Gott auch egoistisch. Mir soll es besser gehen. Ich bin aus keinem anderen Gott zu Gott gekommen und habe mich aus keinem anderen Grund für Jesus entschieden. Ich habe mich nicht entschieden, weil er Gott ist und weil er mächtig ist und mich gemacht hat und er das verdient hat. Ich habe ja eh gar nicht verstanden, was es heißt, dass er für meine Sünden stirbt als Lamm Gottes. Ich habe mich entschieden, weil ich ein neues Leben haben wollte, was sinnerfüllt ist und wo es mir gut ist, wo ich sicher bin und beschützt, wo ich jemanden habe, der auf mich aufpasst und der mit Weisheit in mein Leben spricht, dem ich vertrauen kann in allem. Ich wollte nach Hause. Aus der Gefangenschaft raus und aus der Hilflosigkeit. Deswegen habe ich mich für Jesus entschieden. Wie der verlorene Sohn. Und dann bin ich Gott entgegengekommen und er hat genau das Gleiche gemacht wie der Vater hier. Ich habe ein neues Gewand bekommen. Christus seine Gerechtigkeit. Sein heiliges Gewand. Und er hat mich damit bekleidet. Und auf einmal habe ich einen Gott in meinem Leben, der mich anlächelt. Und er kam und hat mir diesen Ring gegeben, diesen Freuden- und diesen Ehrenring und hat mir Ehre gegeben. Uns allen. Jeder, der sich für Christus entschieden hat, hat dieses gerechte Gewand in Christus, hat diesen Siegelring, einen neuen Namen und eine Familie, und hat Schuhe bekommen. Die Sklaven hatten keine Schuhe. Die Schuhe bedeuten, du bist mein Sohn. Du gehörst zu Hause zu mir. Und ich denke, dieser Sohn hier stand einfach nur baff da mit offenem Mund und offenen Augen und hat es nicht verstanden. Weißt du, und für mich habe ich das so gerne angenommen. Und für mich nehme ich das auch heute noch jeden Tag gerne an, dass Gott mich so sehr liebt. Und ich wertvoll bin in seinen Augen. Und er einfach nur sich wünscht, dass ich bei ihm meinen Platz finde, und ihm vertraue und ihm folge. Ohne menschliches Zutun. Und dann muss ich mich schämen, wenn ich dann auf andere Menschen sehe, und diese Liebe nicht habe und geben möchte oder mir eingestehe, sondern Unterschiede mache. Ich will alle Gnade haben, die Gott mir geben kann, weil ich weiß, dass ich ein Loser bin und es nicht schaffe, ihm ähnlich zu sein. Ne? sondern aber ich muss die Gnade auch geben für andere. Christus öffnet hier einen Blick so für ein ganz anderes Verhältnis zwischen Glauben, lebenden Menschen und gottlosen Menschen. Und offenbart damit diese Sünde und diese Härte der Religiosität. Dass die Religiosität, auch wenn sie noch so gerecht und fromm ist und heilig, im Endeffekt genau das Gegenteil bewirkt von dem, wozu sie gegeben ist. Ja. Wir sind hier, um Menschen zu retten, dafür ist Gott da, Jesus. Und keinen anderen Grund gibt es für mich als Christ zu sein hier auf dieser Welt. Ja. Aber wer in der Liebe lebt, sagt Jesus, und wer die Liebe tut, und wer sich ausstreckt und in der Gnade das alles tut, so, der wird zur Liebe werden, mehr und mehr. Ja, dieser heilige Wandel kommt einzig und allein von Gott. Ja. Und wenn ich Freude habe mit meinem Gott, Freude habe an meinen Glauben, dann habe ich auch Freude, wieder Bibel zu lesen, dann habe ich auch Freude, ihn zu loben, dann habe ich auch Freude zu beten und Gemeinschaft zu haben mit ihm. Dann habe ich Freude dran, mit anderen Menschen zu sein, ihnen zu dienen und ihnen zu helfen. Dann habe ich auch Freude dran, mich auszustrecken nach Gaben und die anderen zu geben. Damit andere satt werden, damit andere reich werden und andere erbaut werden. Ja. So ein, nur zu der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, wer Christus ist. Aber wenn ich noch nicht mal meine Brüder liebe, sondern nur egoistisch im Gottesdienst sitze, sondern wird die Welt auch nicht erkennen, wer Christus ist. Ja. Eine Gemeinde, die sich nicht liebt und nicht ein Herz hat, dem anderen die Not zu geben, die er hat. Ne? So ist eine schlechte und eine tote Gemeinde. Ne? So gerecht die Predigt noch sind und so gerecht die Gebete und die Dienste an der Menschheit oder sonst was. Ne? Da, wo die Liebe nicht ist, und Liebe bedeutet nichts anderes als du sollst gesegnet werden. Ne? So ist es alles hier total sinnlos und hohl. Das gemästete Kalb war für Ehrengäste. Das Beste kommt auf den Tisch. Und lese mal noch den Rest. Denn dieser mein Sohn, der war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn, der war auf dem Feld und als er heimkam, und sich dem Haus näherte, da hörte er Musik und er hörte Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was denn das sei. Der sprach zu ihm, ja, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Ne? Echt, der ist wieder da? Wahnsinn! Krass, los, Party! Ne? So ein, da wurde er zornig und er wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Ich habe nie ein Gebot übertreten und mir hast du noch nicht mal einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden Party machen kann, fröhlich sein kann. Ne? Der ist voll sauer. Und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Ne? So ein, ich meine, er kommt da und denkt an seine Vergangenheit und sagt, ey, ich habe immer alles richtig gemacht. Ich war immer der gute Sohn zu Hause. Ich habe gearbeitet, wie's blöde. Früh, wenn die Sonne aufging, war ich draußen auf dem Feld. Wenn sie unterkam, kam ich wieder. Ich habe nicht gemeckert. Ich habe auch nie irgendwie was gefordert oder so oder was bekommen. Ne? So von meinem Vater. So ein, ich bin doch der gute Sohn. Ne? Und jetzt kommt der Penner hier, der alles verlassen hat. Und verhurt hat so ein einfach zurück und mein Vater behandelt ihn so, als ob er der absolute Traumsohn ist, der alles richtig gemacht hat. Dabei hat er doch überhaupt nichts geleistet. Ne? Ich kann es echt nachvollziehen. Der kriegt das gute gemästete Kalb. Ich habe noch nicht mal einen Bock bekommen. Ne? So ein, das sind, auch da wird halt offensichtlich, ne, halt dieses Herz der Religiosität. Dieser tote Glauben. wie lieblos und wie hart er ist, weil er nur an sich denkt. Ich habe doch alles gut gemacht. Ich bin doch richtig. Ich habe doch dein Wort. Ich bete doch. Ich verteile Flyer und ich investiere mich doch in die Menschen. Ich hab doch mein ganzes Leben jetzt aufgegeben und versuche mich zu ändern und so weiter. Um dir zu gefallen, um so zu sein wie du und deinen Willen zu tun. Ich bin doch der einzig Gerechte hier in dieser Welt. Ne? Der Gottlose da, der gerade umgedreht ist, der nichts nutzt, der wird so gesegnet von dir. Und ich sehe in meinem Leben überhaupt keinen Segen. Keinen besonderen Segen. Ich will auch mehr. Ne? Vers 29, er antwortete, nee, wo waren wir? Vers 30. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet? Wirklich? Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was meines, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Ja. Gucke, dieser, dein Sohn, hat dein Geld verhurt. Ja. Kann doch nicht mehr sagen, mein Bruder. Ja, dieser Fremdling, der unseren Namen verschmutzt, so ein, ne? Und da kommt da halt Gottes Herz wieder raus, so weil unsere Taten interessieren ihn nicht. Ja. Weil in seinen Augen, in Gottes Vollkommenheit, sind wir alle gleich Sünder oder alle gleich gerecht in Christus. Ja. Und der eine Stunde länger betet, ist nicht gerechter als der vielleicht mal gar nicht betet. Weil Christus ist dieses Gewand, unsere vollkommene Gerechtigkeit. Und gerechter als Christus ist nichts. Ne? Und ich kann nicht gerechter werden. Ich kann nur Christus ähnlicher werden, weil ich bei ihm bin und bei ihm bleibe. Ne? Aber das verbrennt auch. Ne? Weißt du, so sehe ich mich oft da sitzen, wie ich wie dieser Bruder rumheule und meckere. Und zornig bin mit Gott so, weil ich denke, ich habe zu wenig, ich krieg zu wenig oder sonst was. Ne? Und vergesse dabei komplett so, dass ich ja alles habe. Ne, dass der gerade eine Hungerszeit hatte, wo er gelitten hat, und das gerade das erste Mal wieder isst, zu Hause ist, ein Bruder, der zurückgekommen ist in die Gemeinde, gerettet von der Welt und vom Vater. Ne? Weißt du, und ich muss aufpassen auf mein Herz, so, weil ich merke, wie hart das manchmal wird einfach und wie lieblos es ist, weil es nur an sich denkt. Ne? Und ich kenne genügend Christen, die ich kennengelernt habe, die so selbstgerecht sind, dass sie einfach unmenschlich geworden sind und unnahbar. Wo das der Sinn des Christentums ist, das Christentum schön und groß zu machen. Ne? Wo Menschen gedient wird, aber nicht im Geistlichen. Es ist, als ob ich vorbeigehe, den Typen da im Schweinedruck sitze und sage, hey, na, du bist ziemlich im Arsch, ja? Hier hast du ein Brötchen. Tschüss. Frisst sein Brötchen und eine Stunde später hat er wieder Hunger. Wir brauchen Rettung. Jeder braucht Rettung. Die Menschen da draußen brauchen Rettung. Christus kommt hier und sagt hier zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wisst ihr, was wirklich Wert hat für Gott? Der Mensch. Wisst ihr, was wirklich in Gottes Herzen ist, in diesem großen Schöpfer, dass die Menschen gerettet werden? Alles andere ist nur eine Beilage. Und nicht falsch stehen, weil ihr zu spät reingekommen seid. Ich möchte heiliger werden, Christus ähnlicher werden, in der Liebe wachsen, will mehr Freude haben im Gebet. Und im Bibel lesen, weil das gut ist und weil ich das brauche, um zu wachsen. Und ich will wachsen. Ich will kein geistliches Kind sein oder ein fauler Jünger, sondern ich möchte Schätze sammeln. Ne? Aber Wenn ich nur darauf baue, bin ich nichts, sagt Zoholied. Aber das sind alles Früchte, die halt kommen, verspricht Christus mir. Bleib in mir und ich in dir und du wirst viel Frucht tragen. Also im Glauben außerhalb von dieser persönlichen Beziehung ist fruchtlos, egal wie sehr ich mich auch bemühe. Ich kenne so viele Reben, die irgendwie da sitzen und sagen, ja, ich warte darauf, dass sie Wurzeln kriegen und selber Frucht bringen. Und dann austrocknen. Und schließlich sterben und fruchtlos bleiben. So, und lass uns den Fehler nicht machen. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wieder gefunden. Ja. Also lass uns nicht vergessen, worum es im Glauben wirklich geht. Und ja, weißt du, hier ist Gott, der tanzt, Gott, der fröhlich ist, Gott, der aus Freude rennt und Party macht. Weißt du, wir sollen Gott in allem ähnlich werden und es ist wichtig, dass wir die Freude im Glauben nicht verlieren. Wenn Glauben Arbeit wird, dann bist du tot. Also lass uns beten. Herr, bitte bewahre unsere Herzen davor, falsch zu laufen. Ja, und irgendwas zu bauen, was wo der Name dran steht, aber du nicht drinnen wohnst. Vater, ich danke, dass wir in deinem Haus sein dürfen. Dass du das wünschst und das willst, dass du die Menschen so sehr liebst, dass du deinen eingeborenen Sohn gabst, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern errettet wird. Ja, dass du es nicht getan hast, damit wir heilig sind und schön und dir wohlgefällig, sondern dass wir gerettet sind. Ja, dass du dich entschieden hast, Mensch zu werden und doch ewig Mensch zu bleiben in der Ewigkeit mit uns, du als Erster und wir nach dir. Das ist bemerkenswert. Und dass du trotzdem Gott bist und Gott bleibst in alle Ewigkeit. Ja, wer kann das verstehen, aber ich danke dir, dass es so ist. Vater, und du wusstest, als du uns gemacht hast, was für Wege wir gehen. Und ich kann nur sagen, danke für deine Gnade und ja, dass du mich nicht aufgibst. Ja, dass du treu bleibst. Ja, und dass bei dir Leben ist und nicht Religion. Und bitte schenk uns diesen lebendigen Glauben und ja, so dass wir sehen und dein Herz bekommen. Ja. Amen.